Männertag und Frauenpredigt. Oder wie ist es heute? Nein, Muttertag und Männerpredigt. Wie passt das zusammen? Wie funktioniert denn das? Eine Männerpredigt zum Muttertag. Wisst ihr was? Ich verrate euch gleich im ersten Satz. Mütter wollen stolz auf ihre Jungs sein. Und Frauen wollen Respekt ihren Männern entgegenbringen. Und nichts hat eine Frau lieber, als wenn sie sagen kann, ich respektiere meinen Mann, weil er seinen Mann steht. Und eine Mutter ist stolz darauf, wenn sie sieht, hey, mein Sohn, er steht seinen Mann. Das heißt, macht das Geschenk für eure Mütter, macht das Geschenk für eure Frauen. Hört zu, lasst euch von Gott ansprechen, nicht weil ich predige, sondern weil Gott zu euch reden möchte. Es wird auch was für die Frauen dabei sein, für die Mütter dabei sein. Von daher macht euch keine Sorgen, entspannt euch. Aber ich will hauptsächlich zu den Männern reden. Wir sind ja in dieser Gottesdienstreihe einfach Mann sein. Vielleicht habt ihr davon gehört und ihr kennt die Diskussion, die gerade in den Medien rund geht, wo es immer wieder aufpoppt. Wie kann es denn sein, dass Mittelklasse-Jugendliche aus Deutschland sich plötzlich radikalisieren und irgendwo eine Bombe hochgehen lassen oder irgendwo andere Menschen über den Haufen schießen? Wie kann das sein? Und immer wieder kommt in diesem Zusammenhang auch so die Frage auf, ja, liegt es denn an den mangelnden Vorbildern, männlichen Vorbildern in unserer westlichen Welt? Liegt es daran, wie wir Mann sein oder wie wir unsere Gesellschaft gestrickt haben? Wo ist denn noch Raum in unserer Gesellschaft für Kampf? Wo ist denn Raum für gesunde Aggressionen? Das fängt ja in der Grundschule schon an, wenn Jungs, die eigentlich das überhaupt nicht können, dreiviertel Stunden taglang still sitzen müssen und dann schlechte Noten bekommen, wenn sie ihrem Bewegungsdrang nachgeben. Wo ist denn da noch Raum für Männer? Wo ist denn Raum für Männer in der Berufswelt? Wenn du 30 Jahre lang an einem Schreibtisch sitzt, wo bleibt da das Männliche? Wisst ihr was? Die Aggressionen, die kommen irgendwo raus, an einer anderen Stelle. Vielleicht kommen die im Geheimen raus. Und die Kämpfe, das Kämpferische, das erobern wollen, das kommt an einer anderen Stelle raus. Kein Fünfjähriger träumt von einer Karriere am Schreibtisch. Fragt sie. Wenn sie nachher wieder reinkommt, fragt sie. Da wird euch keiner sagen, ah, ich möchte wie mein Papa 30 Jahre am Schreibtisch. Ich weiß nicht, was er richtig macht, aber ich möchte wie er am Schreibtisch. Sagt kein Fünfjähriger. Er will irgendwas Großes machen. Mein Sohn, der will sich ein riesengroßes Wohnmobil bauen. Und er hat perfekte Pläne dafür. Und er erweitert die jeden Tag. Ihr könnt seine Erzieher in der Kita fragen. Die wissen alle Bescheid, was er vorhat. Er ist so fasziniert davon. Er ist wie so ein kleiner Ingenieur, der etwas konstruiert und etwas Großes erschaffen will. Und er will das damit erreichen und das damit erreichen. Und da ist ein großer Laderaum drin. Wisst ihr wofür? Für die riesigen Dino-Knochen, die er irgendwann ausbuddeln und erforschen wird. Er will mit seinem, gestern hat er mir gesagt, er will nicht heiraten, sondern er will seinem Freund treu bleiben. Er möchte mit seinem Freund Dinos erforschen, er möchte sie ausgraben, möchte sie in sein Wohnmobil reinnehmen, unter die Lupe nehmen und das ganze Zeug erforschen. Das sind seine Lebenspläne. Und da steht kein Schreibtisch in dem Wohnmobil. Er träumt nicht davon. Aber fragt ihn mal in 35 Jahren, was mit ihm ist, was von den Träumen geblieben ist. Das Wohnmobil ist bestimmt kleiner geworden. Vielleicht hat er es nicht selber gebaut. Vielleicht liegen da auch keine Dino-Knochen drin. Aber ich hoffe, dass die Leidenschaft, die ich heute in seinen Augen sehe, in 35 Jahren immer noch da ist. Und dass es keinen auf dieser Welt gibt, der diese Leidenschaft in ihm auslöscht. Der dieses Feuer, dieses Unbändige, diese Lebenslust und diesen Kampfeswillen zunichte macht und auslöscht. Wagt euch nicht, das zu versuchen. Ich warne euch, das wird nicht funktionieren. Männer, so wird es von Soziologen immer gesagt, sind in einer gewissen Krise drin. Frauen hatten die Emanzipation, sie haben ihre Rolle entwickelt. Was hatten die Männer? Männer waren Machos, das dürfen sie nicht mehr sein. Männer, es wird verlangt, dass Männer empathisch sind, dass wir mitfühlen, dass wir unsere Frauen verstehen, dass wir reden, dass wir Anteil geben von dem, was in uns drin ist. Okay, machen wir. Und was haben wir davon? Frauen, die damit unzufrieden sind. Frauen, die damit daran nörgeln, hey, du musst nicht alles über dich erzählen. Ist mir eigentlich fast egal. Ich will was anderes hören. Ich will hören, dass du Dinge anpackst, dass du Dinge in den Griff bekommst. Und die Frage taucht auf, wo ist denn das Männliche geblieben? Wo ist denn das geblieben, dass Männer was in die Hand nehmen? Dass Männer wofür stehen? Dass man sich an Männern reiben kann? Dass man an Männern verzweifeln kann? Und zwar nicht, weil sie nichts tun oder das Falsche tun, sondern einfach, weil sie irgendwas tun und sich nicht davon abbringen lassen. Männer und Kampf, das gehört irgendwie untrennbar zusammen. Und es ist, kommt nicht von ungefähr, dass sich Jugendliche für irgendetwas radikalisieren lassen, weil etwas fehlt in unserer Gesellschaft, nämlich das Männliche. Und dummerweise versuchen wir, Antworten darauf zu finden. Hollywood hat keine Antworten darauf, wenn es darum geht, den Mann im Film darzustellen. Der Mann im Film ist häufig entweder ein Macho, ein Kämpfer, der die ganze Welt beherrscht, Jason Bourne zum Beispiel, oder er ist irgendein Trottel. Guckt euch heute Abend den Tatort an. Wenn da eine männliche Rolle, ein männlicher Ermittler ist, er kriegt normalerweise in 80% aller Tatorts sein Familienleben nur suboptimal auf die Reihe. Es wird nicht hinhauen. Er wird entweder als Trottel dargestellt oder als ein Kämpfer. Und beides ist illusorisch. Beides ist nicht das, was Frauen wollen. Und beides ist auch nicht das, was in Männern drinsteckt. Ja, aber was steckt denn bei Männern drin? Männer brauchen Kampf. Männer sind geboren. Ihnen kommt etwas raus, wenn sie kämpfen. Ich war vor 2 Wochen mit Männern unterwegs, habe schon davon erzählt. Und wir haben Männer auf den Berg hochgeschickt mit ihrer vollen Montur. Und oben auf dem Bergrücken, nachdem sie 2 Tage gewandert sind, nachdem ihnen weiß nicht wie viele Dutzende Kilometer in den Knochen gesteckt haben, nachdem sie fertig waren, es hat geschneit. Sie haben 20 Kilo Gepäck den Berg 900 Meter hochgeschleppt. Und was fällt uns ein als Mitarbeitern oben auf dem Bergrücken? So. Jetzt kämpft ihr gegeneinander, jetzt ringt ihr gegeneinander. Wir haben mit Absperrband ein Feld da oben aufgezeichnet. Keine Ahnung, wie groß das war, 30x30 Meter. Alle rein in 2er Gruppen gegeneinander und jetzt kämpft ihr miteinander. Gewinner ist der, der es schafft, den anderen aus dem Feld rauszutreiben. Ihr hättet das sehen sollen. Die Männer, die vorher gekeucht sind den Berg hoch, die ihre 18, 20 Kilo Rucksack auf dem Rücken hatten, da oben gerade so angekommen sind, das Ding in die auf die Wiese geschmissen haben, den Rucksack, und sich einfach nur noch hinfallen lassen haben, gehofft haben, dass sie jetzt endlich einen Kocher rausholen können und sich ein Mittagessen kochen können. Wenn die plötzlich gemerkt haben, da kommt jemand, der packt mich und der schaut mich an und der will mich wegdrängen, da weckt das Tier in dir auf. Und ich erkenne euch Männer daran, wenn ihr in der Situation seid. Frauen würden wahrscheinlich anders reagieren, aber bei Männern ist das so, wenn dich jemand packt, wenn dich jemand wegdrängen will von dem, wo du gerade bist, und du das Gespür hast, da geht noch was, dann geht bei dir wirklich noch was. Daran wirst du erkennen, dass du ein Mann bist. Männer wollen kämpfen und erobern. Wir wollen uns heute einen Bibeltext ansehen von einem Mann, der gekämpft hat, der genau in so einem Ringkampf verwickelt war. Ich habe einiges vor, was den Bibeltext mit euch betrifft. Ein ganzes Kapitel lesen, das ist etwas ungewöhnlich, wir haben normalerweise kürzere. Aber ihr werdet es nicht bereuen, das ist wichtig, um den ganzen Text zu verstehen. Wer seine Bibel dabei hat, aufschlagen, Genesis 1. Mose 32. Wer sie auf dem Telefon hat, genauso, 1. Mose 32, das erste Buch der Bibel, Kapitel 32. Und das ganze Kapitel will ich zunächst vorlesen, bevor wir da reingehen und ich versuche das zu erklären, was es hier mit dem Kämpfen auf sich hat und mit einfach Mann sein. Bevor ich den Text lese und während ihr noch dahin blättert oder eure Daumen dahin schiebt, will ich noch kurz erklären, worum es denn geht, in welcher Situation wir sind. Wer letzte Woche da war, hat von Rainer eine Predigt gehört über einen Mann namens Jakob. Jakob war ein besonderer Mann. Schon im Mutterleib hat er seinen Bruder in gewisser Weise bekämpft. Die beiden waren Zwillinge, kamen gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber ihr wisst schon, wie ich es meine, sind gleich alt gewesen. Und bei beiden war es so, das ganze Leben lang war Jakob so ein Kämpfer. Und er war ein ausgefeilter Kämpfer. Er hat seinem Bruder das Erstgeburtsrecht abgeluchst. Und er war so einer, der sich durchmogeln konnte. Sein Name bedeutet Betrüger. Und das war auch das Programm für sein Leben. Er hat ganz viel betrogen, er hat ganz viel Mist gebaut. Und die Krönung des Ganzen war, dass er seinen Bruder betrogen hat, den älteren Bruder, den Erstgeborenen, der eigentlich den Segen vom Vater empfangen sollte, den hat er betrogen und so richtig beschissen. Er hat ihm den Segen abgeluchst. Und das war für Jakob Programm. Und schließlich hatte seine Mutter, auf die er immer gut gehört hat, die geniale Idee, hey Jakob, flieh doch, ich habe da noch Verwandtschaft irgendwo weit weg, flieh dahin, geh dorthin und dort kannst du bleiben, bis sich dein Bruder beruhigt hat. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, der Erstgeborene, erst war das Erstgeburtsrecht weg und jetzt noch der Segen des Vaters, das heißt alles, was der Vater ihm mitgeben konnte, war plötzlich weg und hat der jüngere Bruder, wer erstgeboren ist, der kennt jetzt die Emotionen, hat der jüngere Bruder abgegriffen. Was überhaupt nicht geht, der Kleine, das geht nicht, dass er das einfach wegnimmt. Das haut also nicht hin. Und jetzt ist Jakob weggegangen in eine Stadt namens Haran. Ich habe gleich noch eine Karte, kommt gleich alles. Okay, schon da kann ich auch drüber sprechen. Er hat gewohnt da unten in Beersheba, also vielleicht vorher, das ist der Nahe Osten, das Mittelmeer, Ägypten. Und ist gezogen nach Haran, hoch in das Zweistromland. Der Fluss, der dort südlich ist, das ist der Euphrat. Also ihr wisst, wo das ist, ungefähr im heutigen Irak, würde ich jetzt mal schätzen, ohne die Grenzen genau zu kennen. Er ist also geflohen zum weiblichen Teil seiner Vorfahren und dort hat er gewohnt. Und irgendwann kommt er an den Punkt, nachdem er dort zu Reichtum gekommen ist, nachdem er dort eine große Herde aufgebaut hat und ein Mann mit Ansehen gewesen ist, er geht wieder zurück in seine Heimat. Und an dieser Stelle klinken wir uns in die Geschichte ein. Und dort heißt es, früh am Morgen küsste Laban, der Schwiegerpapa, zum Abschied seine Enkel und seine Töchter und segnete sie. Dann kehrte er in seine Heimat zurück. Als dann auch Jakob weiterzog, begegneten ihm Engel Gottes. Hier ist das Lager Gottes, sagte er, als er das sah. Deshalb nannte er jenen Ort Mahanaim, Doppellager. Nun schickte Jakob Boten zu seinem Bruder Esau voraus, der sich im Bergland von Seir im Gebiet Edoms aufhielt. Er befahl ihnen, wenn ihr zu meinem Herrn, zu Esau, kommt, sollt ihr sagen, dein Diener Jakob lässt dir sagen, die ganze Zeit über habe ich mich als Fremder bei Laban aufgehalten. Ich habe Rinder, Esel und Kleinvieh erworben, Sklaven und Sklavinnen. Das wollte ich dir, meinem Herrn, mitteilen, um dein Wohlwollen zu gewinnen. Als die Boten zurückkamen, berichteten sie, wir waren bei deinem Bruder, bei Esau. Er ist schon unterwegs und er zieht dir mit 400 Mann entgegen. Jakob wurde Angst und Bange. Er teilte die Leute, die er bei sich hatte, in zwei Lager, dazu das Kleinvieh, die Rinder und die Kamele. Denn er sagte sich, wenn Esau auf das eine Lager trifft und alles erschlägt, kann doch das andere entkommen. Dann betete Jakob, Jahweh, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, du hast zu mir gesagt, kehr in deine Heimat und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich werde es dir gut gehen lassen. Ich bin zu gering für alle Barmherzigkeit und Treue, die du an mir, deinem Sklaven, erwiesen hast. Denn nur mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch vor meinem Bruder, vor Esau. Ich habe Angst vor ihm, dass er nicht etwa kommt und alles umbringt, auch die Mütter und die Kinder. Du hast mir doch versprochen, ich will dir viel Gutes tun und deine Nachkommen sollen werden wie der Sand am Meer, den niemand zählen kann. Er blieb die Nacht über dort und stellte aus seinem Besitz ein Geschenk für seinen Bruder Esau zusammen. 200 Ziegen, 20 Ziegenböcke, 200 Mutterschafe und 20 Schafböcke, 30 Kamelstuten und ihre Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Jede dieser Herden übergab er einem seiner Leute und sagte, zieht voraus und lasst einen Abstand zwischen den Herden. Dem ersten befahl er, wenn mein Bruder Esau dir entgegenkommt, wird er fragen, wem gehörst du und wohin gehst du? Und wem gehören die Tiere, die du treibst? Dann sollt ihr sagen, es gehört alles deinem Diener Jakob. Es ist ein Geschenk, das er meinem Herrn Esau macht. Er selbst kommt hinter uns her. Dieselbe Anweisung gab er auch dem zweiten, dem dritten und allen anderen, die hinter den Herden hergingen. Genau dasselbe sollt ihr zu Esau sagen, wenn ihr ihn trefft. Und sagt immer, dein Diener Jakob kommt auch noch hinter uns her. Denn er dachte, ich will ihn durch das Geschenk, das vor mir herzieht, versöhnen. Erst dann will ich ihm selbst unter die Augen treten. Vielleicht nimmt er mich freundlich auf. So zog das Geschenk ihm voraus, während er die Nacht über im Lager blieb. Doch mitten in der Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne und überquerte mit ihnen den Jabbok an einer Furt. Auch alle seine Herden und seine Besitz brachte er über den Fluss, nur Jakob blieb zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Als jener merkte, dass Jakob sich nicht niederringen ließ, schlug er auf dessen Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, die Morgenröte zieht schon herauf. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Wie heißt du? Fragte der Mann. Jakob, erwiderte er. Da sagte er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gottes Kämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Da bat Jakob, sag mir doch, wie du heißt. Doch er erwiderte nur, warum fragst du? Und er segnete ihn. Ich habe Gott ins Gesicht gesehen, sagte Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er jenen Ort Phnuel, Gottes Gesicht. Als Jakob Phnuel verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Ich möchte jetzt so den Text in so zwei, drei Teile teilen und versuchen, Lektionen jeweils abzuleiten, was es mit dem Kampf auf sich hat und warum Männer in Gottes Augen gesehen Kämpfer sind, warum das so ist und warum das gut ist und was das mit dir, mit deinem Leben zu tun hat. Zunächst mal sehen wir, dass Jakob seinen Bruder offensichtlich betrogen hat und jetzt zieht er wieder auf ihn zu und er weiß, hey, hier stimmt was nicht zwischen uns. Hier ist echt Mist passiert. Und ich, Jakob, ich bin dran schuld. Und er schickt Boten aus, um die Lage zu checken. Ist ja ganz klar. Würden wir als Männer auch machen. Wir schicken unsere Sonden aus. Wir halten unser Ohr an die Masse, um einfach zu hören, was geht ab, was ist los, wie ist denn die Stimmung gerade. Und was ist die Antwort, was bekommt er von seinem Boden? Esau zieht dir schon entgegen. Mit anderen Worten, Esau hat gehört, dass Jakob kommt. Und er hat gehört, dass Jakob als mit der ganzen Karawane von Männern und Frauen und Tieren kommt. Und 400 Leute hat er gesammelt und zieht dieser Familie entgegen. Jakob hatte keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Wie würdest du reagieren? Du und deine Familie und 400 Leute kommen dir entgegen. Ist eine kleine Übermacht. Ich weiß nicht, wie groß deine Familie ist. Aber in der Regel ist sie kleiner als 400 Leute. Und das ist unglaublich. Jakob hat echt Schiss. Und der Jakob, der vorher immer eine Lösung wusste, der immer sich auf seine Stärke verlassen konnte, der immer kreativ war bei Auswegen suchen und Ausflüchten suchen, dem wird es jetzt ganz heiß und kalt. Und er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Vorher konnte er flüchten, irgendwohin. Ich flieh jetzt mal mit einer Karawane, mit Jungtieren, mit Frauen und mit Babys. An Flucht brauchst du nicht zu denken. Kurz vorher hat ihn nämlich sein Schwiegervater schon eingeholt. Und der ist auch schon ein bisschen älter gewesen. Das heißt, ein Esau, der voller Wut ist, der das, was vor Jahren passiert ist, immer noch nicht vergessen hat und der 400 Mann bei sich hat, und das werden nicht seine Masseure gewesen sein, der 400 Mann bei sich hat, der ist schnell unterwegs und der wird eine Familie locker einholen. Das heißt, du kannst machen, was du willst. Du bist ihm ausgeliefert. Jakob war ihm ausgeliefert. Und das sind die Folgen seiner Tat. Er hat die Lage checken lassen und es ist irgendwas rausgekommen, was ihm Todesangst macht. Und das wird auch in dem Text so ausgedrückt. In seinem Gebet sagt Jakob, hey, ich habe Angst. Mir ist echt bange. Mir flattert das Herz. Und was macht Jakob? Er sucht einen Ausweg. Das ist seine natürliche Reaktion. Er sucht einen Ausweg. Hier hat er die Boten geschickt und er hat festgestellt, gleich am Anfang, er kommt in das Land zurück und merkt, hey, hier ist das Lager Gottes. Da muss man Folgendes wissen. Als Jakob seine Heimat verließ, legte er sich nieder, schlief, Stein am Kopfende und er hatte einen Traum von der Himmelsleiter, wo Engel auf und ab gehen in den Himmel hoch und runter. Und er merkt, hey, hier ist Gott gegenwärtig. Und er nennt den Ort Bethel, als er seine Heimat verlassen hat. Jetzt kommt er zurück, steht wieder an der Schwelle seines Heimatlandes und er merkt auch, ihm begegnen Engel. Dummerweise ist das Gefühl, was er hier hat, ein ganz anderes. Dieses Wort Lager Gottes und dann hinterher nochmal nachgeschoben Doppellager, das hat einen militärischen Touch. Und er merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Hier läuft es auf eine Konfrontation hinaus. Und man merkt an diesem einen Vers, an diesem Vers 3 hier, was die Stimmungslage bei Jakob ist. Nämlich, Gefahr im Verzug. Und er weiß nicht so richtig, wie er reagieren soll. Und dann hat er die Boten ausgeschickt. Jetzt können wir die nächste Folie aufblättern. Die sind Esau entgegengezogen. Und ihm wird Angst und Bange. Und jetzt fängt er an zu handeln, wie er immer gehandelt hat. Und wie Männer das nun mal machen. Wie wir das einfach machen. Wir suchen Lösungen in der Situation. Ist ja ganz klar. Rationalisieren. Du merkst, okay, ich muss mein Risiko streuen. Wenn Esau auf das eine Lager trifft, dann wird er vielleicht das andere verschonen. Entweder weil er seinen Rachedurst gestillt hat, vielleicht kann er nicht mehr Beute tragen oder was auch immer. Er teilt seine ganze Karawane in zwei auf und sagt, okay, wenn die einen überfallen werden und er auf die einen eindrischt, dann können vielleicht die anderen noch gerettet werden und können vielleicht die anderen fliehen. Ist logisch, macht man als Mann so. Hätte ich genauso gemacht. Und dann passiert noch etwas anderes. Im nächsten Teil von dem Bibeltext ab Vers 10 tut Jakob etwas, was wir bei ihm noch nicht gesehen haben. Er fängt an zu beten. Er wendet sich an Gott. Und zwar etwas verhalten. Er wendet sich nicht an Gott, wie ein Psalmist betet. Der sagt, Herr, mein Gott, hilf mir. Und wir merken, dass bei Jakob so ein Disconnect da ist. Er ist nicht so nah dran an Gott. Da ist kein richtiger Link da. Er fängt nämlich an mit der Ansprache Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak. Das heißt, er sagt, ich mein Gott, und man merkt, hey, die Beziehung zwischen Jakob und Gott die ist nicht so, die ist nicht so nah und nicht so innig. Und das erklärt auch das ganze, die ganze Situation, in der er drin ist. Und er erinnert ihn, du hast zu mir gesagt, kehr in deine Heimat zurück, und fängt an zu sprechen. Und dann im Vers 11 kommt etwas Unglaubliches, was wir in Jakobs Mund nie vermuten würden. Die Dialoge, die uns von Jakob berichtet werden in den Kapiteln vorher, haben meistens Folgendes zum Inhalt. Hey, hier bin ich, Jakob. Ich habe etwas geleistet. Du hast mich ungerecht behandelt. Jetzt verhandeln wir einen neuen Vertrag aus. Das machte er mit Laban mehrmals. Zu Hause, als er noch zu Hause ist, dann unterwegs. Und er betont immer ganz stark mich, ich selbst, ich Jakob. Das, was ich geschaffen habe, das, was ich aufgebaut habe, den Reichtum, den ich erworben habe. Und als dann der Laban, sein Schwiegervater, ihn darauf hinwies, sage er, hey Laban, das, was du jetzt hast, die ganzen Kühe, die du hast, die ganze Herde, die du hast, die habe ich dir erarbeitet. Ich habe dafür gesorgt, dass es ihnen gut geht. Ich habe sie beschützt. Und wenn ein Vieh davon kaputt gegangen ist, musste ich es ersetzen. Alles, was du jetzt siehst, geht auf meine Leistung zurück, auf meine Arbeit zurück. Und bitte scherz nicht damit, denn es ist meines. Und das ist auch der Grund, weshalb er auszieht von Laban, weshalb er auszieht aus dem Haus seines Schwiegervaters. Er sagt, jetzt muss ich mal an mich denken und an meine Familie. Und hier sehen wir, dass irgendwas passiert bei Jakob. Er sagt, hey, ich bin zu gering, Gott, für alle Barmherzigkeit und Treue, die du an mir getan hast. Du, Gott. Versteht ihr die Dramatik, die da drin liegt? Bisher war es dieser Jakob, dieser Ich-Typ. Ich habe was geschafft. Ich habe was hingekriegt. Und jetzt wendet er sich an Gott und sagt, hey Gott, das, wo ich immer gesagt habe, ich, das war in Wirklichkeit Barmherzigkeit und Treue von dir, nicht von mir. Ich habe mir das nicht erarbeitet. Du hast deinen Segen gegeben. Zugegebenermaßen unverdienterweise. Jemand, der ein ganz sensibles Gerechtigkeitsempfinden hat und diese Geschichte von Jakob liest, dem geht das gegen den Strich. Erst stiehlt Jakob den Segen seines Bruders. Dann zieht er zur Verwandtschaft und er wird dort plötzlich erfolgreich. Und es kommt so die Frage auf, hey, wo bleibt denn Gott in dem Ganzen? Wie kann Gott es zulassen, dass ein Lügner so viel Gewinn erwirtschaftet? Wie kann Gott es zulassen, dass jemand, der sein ganzes Leben auf eine Lüge gebaut hat, nämlich den Segen sich erschlichen hat. Wie kann Gott es zulassen, dass dieser Mensch so viel Segen abbekommt? Wie kann Gott es zulassen, dass er so erfolgreich wird? Das ist doch unfair, das ist ungerecht. Und diese Frage, die piekt so immer wieder auf. Und jetzt sehen wir, wie plötzlich Jakob anfängt, dort etwas zu verstehen. Hey, das alles, was ich hier habe, was ich aufgebaut habe, Gott, das kommt von dir. Treue, die du an mir deinem Diener erwiesen hast. Und dann beschreibt er das so, denn nur mit einem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen. Ich hatte nur einen Stab, mehr habe ich nicht, als ich geflohen bin. Und jetzt komme ich hierher mit zwei Lagern, also mit zwei Karawanen. Er hatte so viel gehabt, dass er sie teilen konnte und dass er keine Sorge hatte, dass sie allein überleben würden, ohne dass sie jetzt angegriffen werden würden. Und dann kommt wieder diese Angst durch, rette mich doch vor meinem Bruder, ich habe Angst. Und er hat einfach nur Schiss. Diese Not, diese Bedrohung, die Jakob hat, die hat ihn zu Gott getrieben. Und das kennen wir doch. Wenn nichts mehr hilft, wenn uns irgendwie alles davon schwimmt, wenn wir den Eindruck haben, hey, ich habe keine Trümpfe mehr im Ärmel, ich habe keine Asse mehr im Ärmel, es geht nicht mehr, ich kann auch rational keine weitere Lösung sehen, dann rennen wir zu Gott, dann fangen wir an zu beten. Das ist nicht nur global so, wenn irgendwo ein Terroranschlag ist, sind die Kirchen voll. Das ist auch im privaten Leben so. Wenn du keinen Ausweg mehr hast, dann fängst du in der Regel an, dich an jemanden zu wenden, wo du den Eindruck hast, hey, jetzt kann nur noch Gott helfen. Ich weiß nicht, ob ihr Situationen kennt, wo ihr das macht. Und das ist eine gute Reaktion. Das ist keine Reaktion so nach dem Motto, ja, das ist Heuchelei, das ganze Leben scherst du dich nicht um Gott und dann plötzlich muss Gott wieder herhalten. Das ist eine gute Reaktion. Denn bei Jakob ist es tatsächlich so gewesen. Er war in einer absoluten Notlage. Er hatte Angst gehabt und er hat gemerkt, hey, ich habe es selbst verzapft. Ich habe Mist gebaut hier. Und jetzt merke ich, da steht nicht nur was zwischen mir und meinem Bruder, sondern da steht auch was zwischen mir und Gott. Zwischen Gott, dem Weltenrichter, der auf mich herabsieht und wo ich den Eindruck habe, hey, ich habe mich schuldig gemacht an meinem Bruder, dann erst recht vor Gott. der alles gesehen hat, der das mitbekommen hat. Und da muss was geklärt werden. Und deshalb geht Jakob diesen ersten Schritt auf Gott zu und baut seine Brücken, die er hinter sich hat, seine Sicherheiten, lässt er los, geht den ersten Schritt auf Gott zu und wendet sich an ihn. Ich weiß nicht, was du für Katastrophen erlebt hast oder Krisen, in denen du vielleicht gerade drin steckst. Vielleicht ist das so ein Punkt, was dich zu Gott treibt, wo du das Gefühl hast, hey, ich muss mich jetzt mal an Gott wenden. Und wie Gott reagiert, das kommt gleich noch, das ist das Besondere. Ich kenne Situationen, wo ich gesagt habe, ey, jetzt hilft nur noch beten, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht, dass ich sonst nicht bete, aber das waren dann besondere Zeiten. Ich kann mich an Situationen erinnern, dieses Jahr im Frühjahr, ich bin hier in die Kapelle gegangen, abends um 10, aufgeschlossen, reingegangen und habe gebetet, bis morgens um 5, weil ich gedacht habe, ey, jetzt hilft nur noch beten, jetzt bringt alles andere nichts. Und dazu fordert der Text auch heraus, hey, Männer, betet. Wenn euch Dinge wichtig sind, wenn euch Dinge nicht in Ruhe lassen, dann schlaft nicht einfach ein darüber. Dann betet und kämpft diesen Kampf. Bringt es vor Gott und gebt dort eurem Drang nachzubeten. Und aus diesem Gebet heraus sehen wir, dass Jakob sich verändert hat. Dass ein anderer Jakob kommt. Er beachtet es nicht mehr nur das Seine und will nicht nur das Seine beschützen. Not treibt zu Gott, führt zu einer inneren Wende. Genau, das ist die Zusammenfassung. Und jetzt ab Vers 14, die nächsten Punkte. Er stellt ein Geschenk für Esau zusammen. Man könnte meinen, dass er Esau bestechen will und seine Gunst erlangen möchte. Indem er hier diese 200 Ziegen, Ziegenböcke, Mutter, also es ist eine riesige Sache, die er zusammenstellt. Da sieht man, wie reich er gewesen ist. Aber die Sprache, mit der das aufgezeichnet wurde, das ist eine Sprache, die aus der Religion kommt. Das heißt, ihm geht es nicht so sehr um einen Tauschhandel, sondern ihm geht es um Versöhnung. Er will sich versöhnen mit seinem Bruder. Er will ihn nicht einfach gnädig stimmen, beschwichtigen, sondern er will sich mit ihm ganz bewusst versöhnen. Es ist ein Geschenk für ihn. Und er sieht Esau immer noch irgendwie als seinen Gegner. Und es soll sein Angesicht bedecken, so heißt es im Grundtext. Das Geschenk soll sein Angesicht bedecken, bevor Jakob ihm unter die Augen kommt. Das heißt, das soll erst was passieren, bevor er ihm unter die Augen kommt. Und seine Ausdrucksweise, die zeugt von dem inneren Wandel. Er ist sich nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Das deutet dieser letzte Vers an. Wo steht er denn? Hier, vielleicht. Ich finde ihn gerade nicht, aber vielleicht findet ihr ihn. Er ist sich nicht sicher, ob das Ding funktioniert. Er ist sich nicht sicher, ob seine Rechnung aufgeht, ob Esau die Versöhnung annimmt. Aber von Jakobs Seite aus will er alles dafür tun, dass dort wieder Ordnung reinkommt. Ich weiß nicht, wo du Punkte in deinem Leben hast, wo du merkst, hey, hier ist Versöhnung dran. Ich muss mich mit jemandem versöhnen. Muttertag. Vielleicht ist das ein Tag, den du nicht so richtig feiern kannst, wo du dich mit jemandem versöhnen musst, wo es um Familie geht. Ich weiß es nicht, könnte sein. Dann lass den Tag nicht vorbeigehen, sondern versöhne dich mit der Person. Geh Schritte auf sie zu. Und vielleicht, wenn die Person nicht mehr lebt, kannst du einen Brief schreiben für dich selber. Einfach, dass du etwas niedergeschrieben hast. Dass du Dinge ausgesprochen hast, die dir am Herzen liegen. Wo du das Gefühl hast, hey, die stehen zwischen mir und der Person. Ich habe mich dort schuldig gemacht. Da steht was zwischen mir. Ich habe Mist gebaut. Habe jemanden im Stich gelassen. Habe jemanden einfach nicht beachtet oder ignoriert über Jahre hinweg. Vielleicht ist es so, dass es dir noch nie gelungen ist, aufgrund deiner Prägung, aufgrund der Sprache und der Wortwahl in deiner Familie, deine Emotionen oder dein Empfinden gegenüber deiner Mutter auszudrücken. Vielleicht wurde das für selbstverständlich genommen, dass die Mutter für die Familie da ist. Und vielleicht bist du jetzt in der Lage, wo du sagst, hey, eigentlich will ich meinen Kindern etwas anderes weitergeben. Ich will meinen Kindern weitergeben, dass sie wertschätzend miteinander umgehen. Und ich möchte, dass in meiner Generation, in meiner Familie gut miteinander gesprochen wird und dass die Emotionen, die da sind, auch artikuliert werden. Und du merkst aber, hey, das Ganze passiert vielleicht in unserer Kernfamilie, aber darüber hinaus, meiner Mutter gegenüber, habe ich das noch nie gemacht. Vielleicht versteht sie es nicht, vielleicht wird sie irritiert sein. Vielleicht ist heute der Muttertag die Gelegenheit, etwas zu formulieren, was du noch nie formuliert hast. Einen Schritt weiter zu gehen, als du dich bisher getraut hast. Etwas zu tun, was jenseits von dem liegt, wo du dich wohlfühlst. Jenseits der Sprache, die du immer gewohnt warst. Vielleicht ist das die Chance, auf deine Mutter einen Schritt zuzugehen und ihr das Herz zu öffnen, das, was in dir drin ist, auszudrücken. Ich habe es dieses Jahr gemacht, habe auf eine Karte etwas raufgeschrieben, was ich in meiner Formulierung meiner Mutter gegenüber noch nie gesagt habe, etwas absolut Wertschätzendes. Und das ist nichts, was wir in unserer Familie bis dato praktiziert hätten. Und ich weiß, dass sie das, ich kenne sie ja, ihr kennt eure Mütter genauso. Und ich weiß, dass sie das wertschätzt. Ich weiß, dass sie wahrscheinlich weint, wenn sie das liest. Aber für mir war es wichtig, dass ich über das normale Level, was ich bisher als normal empfunden habe, hinausgehe und sage, was wirklich in meinem Herzen drin ist. Nämlich, dass sie wertvoll für mich ist und dass die Erziehung, die ich genossen habe, dass ich stolz darauf bin und dass sie stolz auf mich sein kann, weil ich selber sehe, hey, das, was du mich hineingelegt hast, die Zeit, die Kraft, die Energie, die du geopfert hast, wo du nicht an dich selbst gedacht hast, sondern wo du an uns Kinder gedacht hast, die war nicht vergebens. Da kommt was bei raus. Und das ist diese Versöhnung, die Jakob hier praktiziert mit Esau. Und dann passiert es, die Geschenkkarawane ist losgeschickt worden und er bleibt zurück. Und jetzt heißt es nur eins, warten. Wie bei mir, die Karte ist abgeschickt, warten. Du kannst nichts machen, das Ding ist los, du weißt nicht, wie es ankommt, es ist einfach so. Und Jakob wartet. 400 Mann kommen auf ihn zu, es wird Abend, er schläft ein oder versucht es zumindest. Und plötzlich in der Nacht weckt er auf. Und was macht er? Er bringt seine ganze Familie über den Fluss Jabbok. Ich glaube, wir haben hier so eine Karte, wo man sieht, wo die beiden aufeinandertreffen. Wo von Norden Jakob kommt mit seiner Familie, mit seiner Karawane. Und von Süden, aus diesem Gebirge Seir, kommt sein Bruder Esau angerückt. Und dort am Jabbok, dort wird wahrscheinlich das Zusammentreffen sein. Und dann heißt es, Jakob bringt seine Familie und alles, was er hat, über den Jabbok, über den Fluss drüber. Manche sagen da, okay, er hat sich in Sicherheit gebracht, zurückgezogen. Aber es ist gut denkbar, dass er sich nicht zurückgezogen hat, sondern dass er nach vorn gegangen ist, einen Schritt. Die ganze Dramatik in der Geschichte legt das nahe, dass er nicht alle in Sicherheit gebracht hat, sondern dass er vielmehr alles auf eine Karte gesetzt hat. Und dass er gesagt hat, hey, morgen wird Esau hier sein. Wir gehen schon mal alle über den Fluss rüber. Und man sieht daran, dass Jakob alle Brücken hinter sich, alle seine Sicherheiten, die er hatte, die bricht er ab. Und sagt, okay, hier ist noch eine Sicherheitszone, der Fluss zwischen mir und meinem Bruder. Ich nehme auch die noch weg. Und geh noch einen Schritt weiter. Geh noch einen Schritt weiter darauf zu. Die Geografie Palästinas lässt diesen Schluss zu, dass er nach vorne gegangen ist. Einen Schritt auf seinen Feind, auf seinen Bruder zu. Und das Ganze mit Frau und Kindern. Und dann bleibt er im Lager zurück. Der Jakob, der bisher immer der Schisser gewesen ist, der Angsthase gewesen ist, der immer einen Ausweg gesucht hat, eine Ausweichmöglichkeit gesucht hat, sich immer durchlaviert hat. Jetzt schafft er es und bringt seine ganze Familie nach vorn und macht einen entscheidenden Schritt. Und da sieht man, was in ihm sich bewegt hat. Da sieht man, wie der Kämpfer, der Eroberer in ihm wach wird. Und der Schisser, das Weichei, so langsam hinten runterfällt. Da ist was passiert bei ihm. Er ist auf alles gefasst. Und jetzt will er reinen Tisch machen. Er will nichts mehr unter den Teppich kehren. Er liefert sich seinem Bruder aus. Er begibt sich in seine Hand. Wahrscheinlich hat er realisiert, ich habe sowieso keine andere Chance. Und er sagt, hier ist Versöhnung notwendig und ich setze sie jetzt konsequent um. Und mein Schritt zur Versöhnung ist, ich gehe den Schritt über den Fluss, der mir bisher Sicherheit geboten hat, wo er vielleicht hofft, okay, Esau dauert ein Stück, bis er da drüber gegangen ist. Denn dieser Fluss Jabbok, das war nicht so ein kleines Rinnsal, sondern es war eine Furt, klar, aber die Ufer waren relativ steil. Bring mal nachts eine Familie und Herden über einen Fluss drüber. Heil. Du hast gute Gründe, wenn du das machst. Aber diese Kosten, die hat Jakob in Kauf genommen, hat gesagt, hey, auch wenn es mich jetzt was kostet, auch wenn es eine Anstrengung ist, ich gehe diesen Schritt auf meinen Bruder zu und breche diese Sicherheit noch hinter mir ab. Dann bleibt Jakob zurück, alleine, nachts. Und dann bleiben die ganzen Fragen. Was wird werden? Was passiert am Morgen? Und plötzlich, in diesem Text erscheint das so plötzlich wie aus heiterem Himmel, ringt ein Mann mit ihm. Und sie ringen und kämpfen die ganze Nacht. Das Wort für ringen, das kann man auch übersetzen mit verknoten. Wer Männer mal ringen gesehen hat, die keine Regeln kennen, der weiß, was ich meine. Das ist wie auf dem Berg, die Männer, die haben gerungen miteinander. Nicht eine ganze Nacht, sondern bis einer draußen war. Aber bei denen gab es wahrscheinlich kein rot-weißes Flatterband, was das Kampffeld begrenzt hat. Sondern die haben einfach gekämpft. Die haben gekämpft und Jakob hat gekämpft wie ein Mann. An der Stelle ist er wach geworden. Er konnte sowieso nicht schlafen. Aber an der Stelle ist aus dem Betrüger, aus dem Angsthasen, aus dem, der immer ausgewichen ist, der den Konflikten aus dem Weg gegangen ist, ist der Kämpfer geworden, der keinen Millimeter Raum gegeben hat. Und der gesagt hat, hey, jetzt stehe ich hier und ich kämpfe. Und egal, wer der Gegner ist, ich kämpfe und ich lass nicht locker. Und es passiert, dass der Gegner feststellt, hey, dem Jakob kriege ich nicht heil hier aus dem Spielfeld gedrängt. Ich kriege den nicht heil besiegt. Also was macht er? Er schlägt ihm auf die Hüfte und renkt sie damit aus. Und für einen Ringer ist das das Ende eines Kampfes. Ringen zeichnet sich dadurch aus, entweder du bist auf dem Boden oder du versuchst, deinen Körperschwerpunkt so tief wie möglich zu halten. Je tiefer du deinen Körperschwerpunkt hast, desto weniger kann dein Gegner dich umhauen, Hebelgesetze und so weiter. Je tiefer der Schwerpunkt ist. Aber du kannst einen tiefen Schwerpunkt nur halten, wenn deine Hüfte in Ordnung ist. Das sind die wichtigsten Knochen. Mit einem Fuß hast du keine Chance mehr. Und wenn deine Hüfte ausgerenkt ist, dann bist du nicht mehr standhaft. Dann liegst du am Boden und du kannst nicht mehr laufen, du kannst dich nicht mehr fortbewegen. Du bist ein leichtes Opfer, eine leichte Beute. Du kannst einfach nur umgeschmissen werden. Und was macht Jakob an der Stelle? Er ist besiegt. Aber er hört nicht auf zu kämpfen. Er klammert sich an seinen Gegner so, dass der andere sagt, lass mich doch mal los. Und Jakob hört aber nicht auf und sagt, hey, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich noch. Er merkt, dass es kein ganz normaler Kampf ist. Und später stellt Jakob fest, hey, ich habe mit Gott gekämpft. Gott ist hier in menschlicher Form erschienen und hat sich in einer Art und Weise, in eine Form gegeben, damit Jakob ihn verstehen konnte. Und Jakob hat in der Nacht mit Gott gekämpft. Und bevor der Morgen kommt, bevor das Tageslicht erscheint, wollte Gott wieder weg sein, dass er ihn nicht sieht. So kann man sich das vorstellen. Und Jakob hat ihn aber nicht losgelassen. Er hat gesagt, ich halte dich fest, ich lasse hier nicht los. Und da sieht man, was in dem Jakob entstanden ist in der Zeit. Er ist nicht mehr der Schisser, der ausweicht. Er ist nicht mehr derjenige, der einen Ausweg sucht. Und er ist auch nicht derjenige, der sagt, meine Hüfte tut weh, du hast mir wehgetan. Nein, er kämpft bis zum bitteren Ende. Er will das Ding durchziehen. Und genauso das Ding mit der Versöhnung. Er ist hier nicht fertig. Jakob zeichnet sich als Kämpfer hier aus, als Mann. Und es gibt nur eine Möglichkeit für Jakob, dass er überlebt. In einem richtigen Kampf, wo es um Leben und Tod geht, gibt es nur eine Möglichkeit, dass der Schwächere überlebt. Wenn der Stärkere sich erbarmt. Wenn der Stärkere die Schwäche nicht ausnutzt. Und das war bezeichnenderweise in diesem Kampf der Fall. Der Stärkere hat die Schwäche des Gegners nicht ausgenutzt. Und das war dieses Segnen. Und Jakob merkt hier, wenn er mit Gott gekämpft hat, hey, hier ist nicht nur eine Schuld zwischen mir und meinem Bruder, sondern auch eine Schuld zwischen mir und Gott. Und deshalb ringt er mit Gott, deshalb kämpft er mit Gott. Uns fordert dieser Text für mich heraus, hey, Mann, kämpfe für das, was dir wichtig ist. Manchmal ist es so, wir Männer verstehen Kämpfe im Leben als etwas, was uns ungelegen kommt. In der Regel wollen wir nicht kämpfen, auch wenn so eine Kämpfernatur in uns drinsteckt. Wenn ein Kampf kommt, dann wollen wir nicht kämpfen. Weil wir sagen, hey, beim Kampf gibt es immer Gewinner und Verlierer, ich bin mir nicht sicher, ob ich gewinne, also ziehe ich in Betracht zu verlieren, folglich kämpfe ich lieber erstmal nicht, weil ja die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich verlieren könnte. Wenn ich es vorher berechnen könnte, dass ich Sieger bin, klar, los geht's. Aber wenn du es nicht weißt, wenn der Ausgang ungewiss ist, dann zögerst du erstmal zu kämpfen. Und der Text fordert aber heraus zum Kämpfen. Männer, kämpft für das, was euch wichtig ist. Kämpft für das, was euch auf dem Herzen liegt, was euch für eure Kinder wichtig ist. Wenn euch Zeit mit euren Kindern wichtig ist, dann kämpft für die Zeit mit euren Kindern. Wenn euch die Zeit mit eurer Partnerin wichtig ist, dann kämpft für die Zeit mit eurer Partnerin. Wenn euch andere Werte wichtig sind, für euch selber, dann kämpft dafür. Und lasst nicht los, lasst nicht locker. Und auch wenn ihr euch nicht so ganz sicher seid, hey, lohnt sich das dafür zu kämpfen? Es ist vielleicht besser, erstmal anzufangen zu kämpfen. Denn nicht zu kämpfen ist auch schon eine Entscheidung, die du getroffen hast. Fang erstmal an zu kämpfen und dann wirst du merken, ob es sich lohnt, dafür zu kämpfen oder ob es sich nicht lohnt, dafür zu kämpfen. Im Kampf passiert hier etwas. Der überlegene Gegner, Gott, fragt Jakob nach seinem Namen. Und trifft dort bei Jakob eine unglaublich wunde Stelle. Denn sein Name heißt Betrüger. Und Namen haben im alten Orient eine ganz starke Bedeutung. Sie sagen etwas über das Wesen aus. Das heißt, wenn ich jemanden meinen Namen preisgebe, dann gebe ich ihm etwas von meinem Innersten preis. Dann gebe ich der Person etwas von meinem Wesen preis. Das heißt, wenn er ihnen sagt, hey, mein Name ist Jakob, dann sagt er damit, hey, ich heiße Betrüger und ich bin ein Betrüger. Und das mitten im Kampf, wo er schon verloren hat. Und an der Stelle greift Gott ein und bohrt nicht in der Wunde rum und sagt nicht, siehst du Jakob, und deshalb sind wir hier. Sondern er sagt an der Stelle, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern du sollst Israel heißen. Gib ihm einen neuen Namen, das heißt derjenige, der mit Gott kämpft. Oder man kann auch sagen, derjenige, für den Gott kämpft. Sowohl die aktive als auch die passive Form ist an der Stelle möglich. Gottes Kämpfer, in beide Richtungen kann das sein. Und Gott gibt ihm im Kampf eine neue Identität. Und das ist das, wofür ich für euch bete, Männer. Wenn ihr kämpft, dann ist es mein Gebet, dass Gott euch im Kampf seine Identität einprägt. Und dass die Sachen, weswegen ihr in den Kampf ausgezogen seid, manchmal ist das Versagen, manchmal ist das Schuld, manchmal ist das Sünde, was bekämpft werden muss. Das hat etwas mit eurer Identität zu tun, wer ihr seid, wer ihr gewesen seid. Und mein Gebet ist, dass Gott euch im Kampf eine neue Identität schenkt. Dass er euch im Kampf einen neuen Namen gibt und sagt, hey, du bist jetzt kein Versager mehr, sondern du stehst deinen Mann, du hast bewiesen, dass du kämpfen kannst. Und das ist das Besondere an diesem Kampf hier. Gott fasst den Kampf zusammen und er sagt, hey, Jakob, du hast gesiegt. Hä? Jakob läuft humpelnd davon und Gott sagt zu ihm, du hast gesiegt. Und das lässt den Schluss zu, hey, der eigentliche Kampf, das war nicht dieser körperliche Kampf, sondern das war etwas Geistliches, was unter der sichtbaren Oberfläche liegt. Jakob hat sich auf einen Kampf mit Gott eingelassen und er hat den Kampf gewonnen. Er hat den Kampf gegen sich selber gewonnen. Er hat den Kampf gegen sein altes Ich gewonnen. Und Gott war an der Stelle derjenige, der, wie kann man sagen, wie ein Geburtshelfer ist, der ihm das ermöglicht hat, der ihm das gezeigt hat. Und das ist das Besondere. Männer, wir sind nicht herausgefordert, Kämpfer zu sein im Sinne von Jason Bourne oder wer auch immer, die immer nur gewinnen, die alles durchziehen und die immer nur auf der Seite des Siegers sind. Der Sieg, von dem Gott hier spricht, ist ein anderer und hat eine völlig andere Qualität. Nämlich der Sieg zeigt, hey, selbst in deiner Niederlage, selbst wenn dir die Kräfte ausgegangen sind, selbst wenn du humpelst und wenn du aus einem Kampf mit deutlichen Kampfesspuren herauskommst, kannst du Sieger sein, weil der eigentliche Kampf nicht das körperliche Gegeneinander gewesen ist, sondern eine Etage tiefer liegt. Weil es vielleicht ein Kampf ist gegen Sünde, den du gewonnen hast. Weil es vielleicht ein Kampf ist gegen dich selbst, gegen Angewohnheiten, schlechte Angewohnheiten, den du gewonnen hast. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr solche Kämpfe aufnehmt, dass ihr ihnen nicht ausweicht. Manchmal drängen sie sich euch auf, aber manchmal ist es auch so, dass ihr sie initiieren müsst, dass ihr sie beginnen müsst. Dass Gott ihm sagt, du hast gekämpft, verwirrt, du hast gesiegt, das verwirrt als allererstes. Aber es ist die Wahrheit, die hinter diesem Text steht. Du hast gesiegt, Jakob, du bist durchgekommen. Okay, schnell vorgespult, Jakob versöhnt sich mit seinem Bruder, mit Esau. Er wirft sich 7-mal auf die Erde und es ist ein Zeichen, dass er wirklich Vergebung will. Es ist ein Zeichen, dass er nicht mehr an sich selber festhält, nicht mehr an seinen Forderungen festhält, sondern dass er sagt, hey, ich kann sowieso nur humpeln. Also ich kann nicht kämpfen, Esau, egal was du willst, hier bin ich, ich bin in deiner Hand, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Und das ist etwas, was Jakob bisher noch nie konnte. Er war bisher nie auf die Gnade eines anderen angewiesen. Er war der Macher, er konnte alles. Jetzt war er auf die Gnade seines Bruders angewiesen, der bisher auch nicht so super viel auf die Reihe bekommen hat. Und das ist demütigend, aber es war heilsam für Jakob. Er hat nach außen gesehen eine Niederlage erlitten, weil er plötzlich von einem Tag auf den anderen nur noch humpeln konnte. Und weil er weder ein Baby tragen konnte, noch irgendwas anderes. Er konnte niemanden mehr beschützen, sondern er musste darauf vertrauen, dass Gott ihn schützt. Er hat alles auf die eine Karte gesetzt. Gott, ich selbst kann es nicht mehr. Und vielleicht ist das für einige von euch Männer dran, dass ihr sagt, hey, mir fehlt die Kraft. Ich humpel. Man hat mich verletzt. Ich habe keine Kraft mehr. Ich kann das nicht durchziehen. Ich schaffe das nicht. Ich habe 1000-mal versucht. Es funktioniert nicht. Vielleicht ist dein Ding jetzt, hey, jetzt braucht es nur noch Gott. Jetzt hält mich nur noch Gott. Dann ist das vielleicht die Gelegenheit. Ich möchte zusammenfassen. Wer vielleicht aufmerksam war und strukturiert denkt, wird merken, dass es so 4 Punkte gab, die sehr hervorgestochen sind in der Predigt. Die sind jetzt alle auf einer Folie, auf der letzten Folie. Die Frage, wo treibt dich Not und Gefahr zu Gott? Mach keinen Hehl daraus. Wo hast du das innere Bedürfnis? Hey, Mist, hier hilft nichts anderes. Ich muss zu Gott gehen. Gibt es eine innere Wende, dass du sagst, hey, meine Kraft ist vielleicht doch nicht so, dass ich alles schaffe. Das ist okay, das ist gut. Das macht nichts, da fällt dir kein Stein aus der Krone. Im Gegenteil, es ist heilsam, wenn du selber zu der Einsicht gelangst, ich bin nicht Superman, ich bin nicht Jason Bourne, der alles im Griff hat. Solche Figuren, wo wir hinterher drüber lachen und sagen, absolut unrealistisch, was der kaputtgeschlagen hat, ich bewundere lieber den Mann, der das hinterher alles bezahlen muss. Wo ist Versöhnung notwendig? Bei dir selber. Versöhnung mit dir, Versöhnung mit deiner Familie. Wo ist Versöhnung mit Gott notwendig? Vielleicht merkst du, hey, ich lebe vor Gott, aber so wie ich lebe, kann ich vor Gott nicht bestehen. Vielleicht musst du dich mit Gott versöhnen. Auch ein Schritt. Und kämpfe im Gebet für das, was dir wichtig ist. Männer, wenn ihr bisher unzureichend für eure Familien gebetet habt, für eure Ehen gebetet habt, für eure Jobs gebetet habt, fangt an damit. Dazu seid ihr da. Nehmt eure Verantwortung ernst. Ihr wollt Mütter, die stolz auf euch sind. Ihr wollt Frauen, die euch respektieren. Das ist der Punkt. Wenn Männer nicht mehr kämpfen, sind Mütter nicht mehr stolz. Wenn Männer nicht mehr kämpfen, verlieren Frauen ihren Respekt. Und im Kampf, Gott hält dich nicht klein. Gott will dich nicht klein halten, sondern an der Stelle, wo er dir auf die Hüfte geschlagen hat, zieht er dich hoch und sagt, du hast gewonnen. Und das ist das Beste, was er aus dem Kampf will. Er will Männer, wo er hinterher stolz drauf sein kann.